Ja, einen schönen guten Abend. Ich freue mich, dass es doch noch voll geworden ist. Und ich bin in der Tat weit angereist und ich muss mich wundern über den Klimawechsel. Heute Morgen war es eisekalt in Hannover. Ich wollte fast einen Wintermantel anziehen. Und ich hoffe, dass ich das vom Kreislauf her verkraften kann, den Vortrag und dann vor allem den morgigen Tag. Gut, also falls ich kleine Pausen machen muss zur Konzentration, bitte ich, das zu verzeihen. Ja, meine Damen und Herren, liebe Geschwister, wir sind in einer neuen Zeit. Wir erleben eine Zeit, in der ein neues Gespenst umgeht. Dieses neue Gespenst, das umgeht, das ist nicht mehr der Kommunismus, nicht der Sozialismus, jedenfalls nicht hier bei uns in unserem Land, sondern der Okkultismus. Okkulte Praktiken erobern und unterwandern alle Lebensbereiche. Die okkulte Invasion, so ein Buchtitel von Dave Hunt, das Buch, das ich nur empfehlen kann. Die okkulte Invasion hat längst auch Deutschland erreicht und, wie gesagt, erobert und unterwandert alle Lebensbereiche. Die okkulte Invasion, sie erfasst den Menschen von der Wiege bis zur Bahre, könnte man fast sagen. Ja, eigentlich muss man sagen, das fängt viel früher an. Die ersten okkulten Praktiken, mit denen der Mensch konfrontiert wird, das ist bereits in der Schwangerschaftsphase, während der Schwangerschaftsgymnastik oder Geburtsvorbereitungskurse. Und wir können heute unmöglich alle diese Dinge besprechen. Und ich möchte heute, wie das Thema eben vorgestellt wurde, mich nur und nur mit den okkulten Praktiken in der Schule befassen. Nur mit der Schule und alle anderen Bereiche außen vor lassen. Aber es wird uns auch helfen, andere Bereiche zu durchschauen, wenn wir einiges heute verstanden haben. Nun, die Schrift warnt uns vor der letzten Zeit, vor der Endzeit. Die Schrift warnt uns vor falschen Propheten, sie warnt uns vor Irrlehren und Irrlehrern, vor Abfall, Verführung und dem Schlaf der Gemeinde, was meint der mangelnden Wachsamkeit der Christenheit und der Gemeinde. Als Jesus gefragt wurde nach den Zeichen der letzten Zeit, da hat er, das wissen wir alle, geantwortet, als erstes: Lasst euch nicht verführen. Und das war fast eine Befehlsform. Und die Schrift sagt weiter: Seid wachsam, das heißt, passt auf, prüfet alles. Sie kennen diese Zitate. Widersteht dem Teufel, so heißt es in der Schrift, denn er geht rum wie ein brüllender Löwe und sucht nach seinen Opfern. Ich bin erst 5 Jahre im Glauben und muss mich wundern, wie die Christenheit den Teufel ignoriert oder gar unterschätzt. Ich kann das persönlich nicht verstehen, denn der Teufel nutzt genau diese Ignoranz und die mangelnde Wachsamkeit der Christenheit aus, um überall okkulte Lehren, Irrlehren und okkulte Praktiken zu verbreiten, okkulte Tricks und okkulte Fallen. Über und überall. Und die Christenheit merkt es nicht, sie will es nicht wahrhaben. Die letzten Beispiele für mich, ich komme aus Hannover, das ist die Weltausstellung. Die Weltausstellung ist eine einzige okkulte Angelegenheit. Nicht wahr? Wenn man die Zeitungsberichte dazu in diesen Tagen liest. Oder ich gebe noch ein anderes Beispiel. Mein Sohn ist an einer christlichen Schule. Und sie waren im Regenwaldhaus, das ist auch ein Expo-Projekt in Hannover. Und er hat mir berichtet, was sie da alles tun mussten. Und ich konnte sehen, auch das war eine neue okkulte Falle. Und die christlichen Lehrer merken es nicht, sie durchschauen es nicht und sie beschützen und bewahren unsere Kinder nicht. Aus Mangel an Erkenntnis. Ja, der Teufel nutzt diese Gelegenheit aus, um entweder die Menschen, die Kinder vom Glauben abzuhalten oder gar vom Glauben abzubringen, um sie mit den Mächten der Finsternis in Kontakt zu bringen. Wie gesagt, ich muss mich heute konzentrieren auf die Ausbreitung okkulter Praktiken in Schulen und wir werden auch einiges lernen über die Ausbreitung okkulter Praktiken in Kindergärten. Ich beziehe mich hier vor allem auf die Situation in der Bundesrepublik und ich muss zugeben, natürlich nur darauf, was mir bekannt geworden ist. Nicht wahr? Ich weiß nicht alles. Ich bitte immer in meinen Schriften darum, die Christenheit mir Fallbeispiele und Erfahrungsberichte zuzuschicken. Es gibt auch viele Christen, die bei mir im Faith Center Hannover anrufen und sich ausweinen am Telefon. Und so wie ich bitte, mir das mal schriftlich auf einer halben Seite zu fixieren, kann ich ewig auf Post warten. Das ist wirklich traurig, was ich mit Christen heutzutage erleben muss. Und dann bin ich Gutachter in Gerichtsprozessen und dann fragt der Richter nach Beispielen, nach Fallbeispielen und wir können nichts schriftlich vorweisen. Das ist schlimm, wie wir uns gegenseitig im Stich lassen. Tja, ich möchte also heute aufmerksam machen. Ich möchte aufrütteln, ich möchte wachrütteln, ich möchte klar machen, dass wir unsere Kinder in erster Linie zu lieben haben und dass wir auch sie lieben sollten und das auch ernst meinen sollten und dass wir sie beschützen und bewahren müssen. Wir haben vom Herrn die Verantwortung für unsere Familie und für unsere Kinder, die ja so unschuldig sind und so unreif und so unwissend und die gar nicht erkennen können, was in den Schulen vor sich geht. Es gibt Berichte, wonach schon der erste Schultag, der Einschulungstag, ein einziges okkultes Ritual ist. Die Kinder müssen am ersten Schultag schon sich in Form eines Mandalas hinsetzen auf den Boden. In die Mitte wird eine Kerze, eine brennende Kerze gestellt. Es werden Seidentücher darum drapiert und es werden Halbedelsteine oder Edelsteine dazwischen gelegt. Das heißt, hier wird schon ein erstes okkultes Ritual inszeniert. Und damit bin ich schon beim Thema. Ich habe hier versucht, die mir bekannt gewordenen Praktiken einer neuen Pädagogik, die sich in den Schulen durchsetzt, aufzuschreiben. Wie gesagt, nur diese, die mir bisher bekannt geworden sind. Es mag mehr geben. Das ist die eine Seite und die andere Seite ist die, dass es sicherlich nicht in allen Schulen so ist, dass es sicherlich noch Schulen gibt, die völlig unschuldig sind, vor allem dann, wenn wir ältere Lehrkräfte haben noch in den Schulen. Aber die Situation, so zeigt die Erfahrung, kann sich schlagartig ändern mit der Pensionierung der älteren Lehrkräfte und mit der Einstellung junger Lehrkräfte von den Universitäten. Die Situation kann sich auch schlagartig verändern, wenn die Lehrkräfte eine Weiterbildung am Wochenende gemacht haben und dann am Montag in die Schulen kommen mit diesen neuen Erkenntnissen. Ja, zu den Konzepten und Werkzeugen dieser neuen Pädagogik, die ich mal New Age Pädagogik nennen möchte, gehören nun, wie ich das eben schon angedeutet habe, vor allem Rituale. Mir war das vor einigen Jahren, als ich erste Kontakte hatte mit den Schulbehörden wegen dieser neuen Praktiken, war mir das sehr merkwürdig, als dort in den Schulbehörden und von Lehrern und Psychologen immer wieder von Ritualen gesprochen wurde. Ich selbst war erstmals vor 12 Jahren in Afrika und war noch ungläubig und habe mit Afrikanern engen, wirklich engen Kontakt, auch mit afrikanischen Pastoren. Und ich habe immer schon damals aufmerksam zugehört und habe Rituale nur im Kontext von Magie kennengelernt. Und so hat es mich sehr gewundert, dass hier von Ritualen stets und ständig gesprochen wird. Nun, zu den Ritualen, die in den Schulen zelebriert werden, gehören vor allem Kreis- und Kerzenrituale. Darauf möchte ich aufmerksam machen. Das heißt also, die Schüler werden aufgefordert, sich im Kreis zu formieren und im Kreis zu sitzen, zu liegen, zu stehen, zu tanzen, zu gehen, zu schreiten und wie auch immer. Und in diesem Kreis wird meist ein Mittelpunkt fixiert und in diesem Mittelpunkt wird häufig eine brennende Kerze platziert. Und wenn man nach den Ursprüngen sucht, dann findet man die Ursprünge in der Hexenliteratur, was ich heute nur sagen kann, aber nicht belegen kann. Morgen einiges mehr dazu und zu dem entsprechend vorgestellten Thema. Gut, dann gehören zu den neuen Praktiken in den Schulen vor allem stille Übungen. Stille Übungen, davon wird immer wieder gesprochen, werden begründet mit der Unkonzentriertheit und Nervosität unserer Schüler heute. Und deshalb müsse man stille Übungen einführen in die Schulen. Angeblich sollen sie der Konzentration helfen, die Konzentrationsfähigkeit fördern. Guckt man aber genau hin, dann findet sich unter dem Begriff stille Übung ein ganzes Sammelsurium verschiedener Praktiken, zum Beispiel der Praktiken, die dann alle folgen. Das heißt, der Begriff der stille Übung ist zunächst einmal ein Sammelbegriff. Im engeren Sinne wäre es eine meditative Übung, auf die ich dann morgen ausführlich eingehen möchte. Dann finden sich in den Schulen neuerdings Visualisierungsübungen. Da soll die Fantasie und die Vorstellungskraft der Kinder gefördert werden, so heißt es jedenfalls. Guckt man sich diese Übung aber genauer an, dann zielen sie eigentlich auf etwas ganz anderes ab. Hier soll eine ganz andere, eine neue Fähigkeit entwickelt werden, nämlich, und das ist jetzt ganz wichtig, die Fähigkeit bei geschlossenen Augen zu sehen. Und wenn ich die Augen zumache, dann ist bei mir nur Dunkelheit. Und die Kinder sollen bei geschlossenen Augen sehen und wahrnehmen lernen. Das ist also eine neue Fähigkeit, auf die ich auch morgen näher eingehen möchte. Zu diesen Visualisierungsübungen gehören die berühmten Fantasiereisen. Das ist nichts anderes als ein besonderer Aspekt der Visualisierungsübungen. Hier geht es nämlich einzig und allein darum, dass die Kinder sich vorstellen sollen, an einem anderen Ort zu sein, als sie eigentlich mit ihrem Körper sind. Denn mit ihrem Körper sind sie ja dann im Klassenraum, entweder in Rückenlage auf dem Boden oder aber auf den Tisch gebeugt. Und sie sollen sich regelmäßig vorstellen, in der Fantasie zu reisen, zu fliegen oder zu schweben an einen anderen Ort oder in eine andere Welt und vielfach sogar in eine andere Zeit, meistens in die Vergangenheit zurück, aber vielfach auch in die Zukunft. Sie sollen sich dann ausmalen, wie dann zum Beispiel unsere Zukunft aussehen könnte. Dann gehört zu diesen neuen Praktiken in den Schulen vor allem das Mandala-Malen. Das dürfte vielfach bekannt sein, aber für diejenigen, die das noch nicht kennengelernt haben, möchte ich einmal ein Mandala mindestens zeigen. Ein Mandala könnte also zum Beispiel so aussehen wie dieses hier. Es ist in der Regel ein kreisförmiges Gebilde, ein konzentrisch aufgebautes Gebilde mit einem Mittelpunkt und die Kinder sollen dieses Mandala dann ausmalen. Vielfach werden sie auch aufgefordert, ein Mandala selbsttätig zu entwickeln und dann eben entsprechend zu malen. Ja, nur ein Beispiel dazu, weil die Zeit nicht reicht. Es gibt hunderte, ja wenn nicht sogar tausende von verschiedenen Malvorlagen. Dann kommen wir zurück zu den anderen Praktiken. Zu den neuen Praktiken der New Age Pädagogik, wie ich sie bezeichnen möchte, gehören dann auch und vor allem sogenannte Entspannungs- und Atemübungen. Neuerdings sollen eben die Kinder, weil sie so nervös sind, sich entspannen lernen und sie sollen atmen lernen. Und die herrschende Ideologie sagt, die Kinder können nicht mehr richtig atmen. Auf Entspannungs- und Atemübungen gehe ich morgen Abend dann genauer ein. Es gibt aber auch hier auf dem Tisch ein Buch dazu, was ich dazu geschrieben habe. Also in den Schulen finden sich neuerdings Entspannungs- und Atemübungen, insbesondere Übungen aus dem autogenen Training und aus der progressiven Muskelentspannung. Dann spricht man darüber hinaus von Konzentrations- und Wahrnehmungsübungen. Die Kinder sollen also, so heißt es, sich konzentrieren lernen. Sie sollen, und jetzt wird es noch interessanter, sie sollen wahrnehmen lernen. Für mich eine Groteske. Es wird behauptet, die Kinder könnten nicht mehr richtig sehen, nicht richtig hören, nicht schmecken, nicht riechen. Bekanntlich haben wir 5 Sinnesorgane und auch nicht richtig fühlen, und das müssten sie nun lernen. Und um das nun richtig zu lernen, spricht man sogar von Sinnesschulungen. Die Sinne sollen entwickelt werden, geschärft werden, geschult werden. Und dazu hat man sich allerhand einfallen lassen. Da gibt es dann sogenannte einfache Wahrnehmungsübungen, so möchte ich das mal nennen, wo ein Sinneskanal angesprochen wird mit Hilfe eines einzigen Sinnesreizes. Das kann also das Ohr sein, mit Hilfe eines Tones, mit Hilfe eines akustischen Reizes. Das kann das Auge sein, mit Hilfe eines optischen Reizes. Das kann der Geschmackssinn sein, indem die Kinder aufgefordert werden, bestimmte Dinge und dann immer mit geschlossenen Augen zu schmecken und diesen Geschmack und den Stoff, den sie da essen müssen, zum Beispiel Senf, zu identifizieren. Sie müssen in sogenannte Krabbelsäcke hineingreifen, wo bestimmte Gegenstände sind. Die sollen sie ertasten, damit soll dann angeblich der Tastsinn geschult und geschärft werden. Ich habe von Beispielen gehört aus Schulen im Umkreis von Hamburg. Da gibt es regelrechte Sinnesparks oder Sinnesräume in den Schulen. Da wird ein Klassenraum hergerichtet mit bestimmten Sinnesstationen. Jede Sinnesstation spricht einen bestimmten Sinneskanal an. Die Kinder werden einzeln, man höre bitte, einzeln aus dem Klassenraum, aus dem Klassenverband herausgeholt, wie Strafgefangene. Sie werden zu einem anderen, zu dieser Sinnesstation geführt. Ihnen werden die Augen verbunden. Sie müssen sich die Schuhe ausziehen, damit sie besser mit den Füßen fühlen können. Und dann werden sie durch diese Sinnesparcours geführt. Und es wird berichtet, dass die Kinder da sehr ängstlich und abwehrend reagieren. Die Lehrer, so habe ich mir berichten lassen, sind hellauf begeistert von dem, was dort passiert. Und sie wissen gar nicht, was sie da wirklich machen. Also, wir haben einfache Wahrnehmungsübungen. Es gibt komplexe Wahrnehmungsübungen, wo alle 5 Sinneskanäle angesprochen werden, alle 5 Sinnesschulen. Diese Formulierung werden vielleicht einige von uns schon öfter gehört haben. Sinnesparks, Sinneszonen und so weiter. Und eine Steigerung, eine Variante davon sind dann eben die Fantasiereisen, die ich vorhin angesprochen habe, wo eben bei der Fantasiereise auch in der Regel alle 5 Sinneskanäle angesprochen werden sollen. Das heißt, die Kinder sollen es sich bequem machen, die Augen schließen und sie sollen sich dann im Geiste etwas vorstellen. Und dann werden systematisch alle 5 Sinneskanäle angesprochen. Da heißt es dann, und du siehst jetzt, und du fühlst jetzt, und du hörst jetzt und so weiter. Dann gibt es eine weitere Steigung, das sind die virtuellen Realitäten. Soll es mit Hilfe technischer Systeme, multimedialer Systeme, sollen ebenfalls möglichst viele Sinneskanäle des Menschen angesprochen werden. Und in diesen technischen Systemen sollen dann die Menschen eintauchen in virtuelle Realitäten. Und wie gesagt, das ist zum Beispiel ein Konzept auf der Expo 2000 in Hannover. Über und überall findet man dieses Konzept der virtuellen Realitäten. Und ich würde vermuten, fast alle großen Expo-Projekte sind von dieser Natur und sollen hier bestimmte Erfahrungen, auf die wir dann noch kommen, hin orientiert werden. Zu den Konzepten und Werkzeugen dieser neuen Pädagogik gehören dann auch Körper- und Massageübungen. Es heißt hier immer häufiger, die Kinder sollen Körperbewusstsein entwickeln. Das ist eng verwandt mit den Wahrnehmungsübungen. Nur der Gegenstand der Wahrnehmung ist jetzt zum Beispiel der eigene Körper. Dazu gehören dann auch Massageübungen. Im Übrigen merken Sie schon daran, dass alle Praktiken letztlich irgendwo miteinander verknüpft sind und ich sie hier nur aus analytischen Gründen voneinander trenne und unterscheiden möchte. Zu diesen Massageübungen und Körper- und Massageübungen gehören dann auch recht obszöne Praktiken. Da heißt es dann in bestimmten Büchern, die in die Schulen reingehen, die Kinder sollen ihren ganzen Körper von oben bis unten befühlen und massieren und sie sollen dabei schöne Körpergefühle bekommen. So kann man das nachlesen und es gibt noch viel, viel schlimmere Varianten. Da ein bestimmter Arbeitskreis hat Bücher zusammengestellt, die Wahrnehmungsübungen enthalten und die gehen dann so weit, unter dem Titel Sinneschulen sollen sich die Kinder nackt ausziehen und sie sollen mit geschlossenen Augen einander beriechen und daran am Geruch der Geschlechtsteile erkennen lernen. Und solche Bücher werden von den Kirchen dann mitverantwortet und mitgefördert. Ist alles nachweisbar und belegbar. Ja, das sind Körper- und Massageübungen, damit man weiß, wenn man was heute auf uns Eltern drauf zukommt, wenn man sein Kind in die Schule gibt. Die Schulen haben also ihre Unschuld völlig verloren. Nicht alle, aber das ist der Trend, der Geist unserer Zeit. Zu diesen Konzepten und Werkzeugen der New Age Pädagogik gehören dann auch Meditation und Yoga. Meditation und Yoga werden zunehmend Bestandteil der Unterrichtsprogramme und der Schulbücher, insbesondere der Grundschulbücher, der Lesebücher. Da gibt es ganze Kapitel, wo die Kinder gezwungen werden, Yoga einzuüben. Es gibt Schulprogramme, wie zum Beispiel die Programme Bewegte Grundschule. Ich weiß nicht, ob es das Programm auch in Baden-Württemberg gibt. Ich würde das gerne haben wollen, wenn es jemand mir besorgen könnte. Jedenfalls in Bayern gibt es das Programm Bewegte Grundschule für die Grundschulen und da ist Meditation ein fester Bestandteil. Dann gibt es inzwischen Kurse über Tai Chi und Qigong oder zumindest einzelne Übungen aus diesen Gebieten. Ja, wir sind noch gar nicht zu Ende. Der Angriff ist total auf unsere kleinen Kinder. Dann gibt es selbstverständlich schon seit langem spiritistische Praktiken in den Schulen. Und wichtig ist nicht etwa in den Pausen und nicht nachmittags oder abends und auf den Partys, sondern im Unterricht, nicht wahr? Spiritismus wird vor allem von den Religionslehrern betrieben. Sie fordern die Kinder zum Pendeln, zum Tische und zum Gläserrücken auf. Und demnächst kommen weitere spiritistische Praktiken in die Grundschulen. Dazu nachher mehr. Dann gibt es ein neues Gebiet, nämlich Kinesiologie, Brain Gym und Edukinästhetik. Ich weiß nicht, wer das schon gehört hat. Dazu gehört zum Beispiel der berühmte Muskeltest als diagnostisches Instrumentarium. Dabei soll man den Arm ausstrecken und der Lehrer oder halt auch Therapeut drückt auf den Arm bzw. er stellt eine Frage, die Ja-Nein-Charakter hat und der Arm beantwortet dann die Frage, indem er entweder nachgibt oder steif bleibt. Der Lehrer drückt von oben auf den Arm und wenn der Arm steif bleibt, dann ist das eine positive Antwort, wenn er nachgibt, negativ. Nun, man könnte das auch Wahrsagerei nennen und natürlich ist das eine Form der Wahrsagerei, aber für die Lehrer, die nichts mehr kritisch hinterfragen, ist das eine neue wissenschaftliche Methode. Guckt man sich die Kurse genauer an oder die einschlägige Literatur, dann wissen die Leute auch nicht genau, wen oder was sie da eigentlich befragen. Einmal wird geschworener von der Arm wird befragt, dann wird der Muskel befragt, dann wird in anderen Büchern das Gehirn befragt, dann die linke Gehirnhälfte oder die rechte, ich weiß es nicht so genau. Dann wird das Unterbewusstsein befragt und in Hexenbüchern, da steht dann endlich die Wahrheit, es wird die innere Göttin befragt und die antwortet. Zur Kinesiologie gehören dann auch so interessante Übungen, wie zum Beispiel die berühmte liegende Acht. Ich weiß nicht, ob Sie davon schon gehört haben. Da sollen die Kinder dann eine Acht beschreiben in der Luft und mit ihren Augen dieser Acht folgen. Das Dumme ist, wir werden da die Zeit, und wenn ich noch so schnell spreche, wir werden nicht die Zeit haben, alle diese Praktiken bis ins Einzelne aufzuschlüsseln. Sie haben nachher Gelegenheit, durch Fragen dann noch ein bisschen nach tiefer zu bohren. Ich muss also einfach erst einen Überblick geben. Ja, also dazu gehört die liegende Acht zur Kinesiologie und dann auch sogenannte Überkreuzbewegungen. Wer das ganz genau wissen will, sei auf dieses Papier, fliederfarbene Papier hier vorne verwiesen. Ja, dann gibt es in den Grundschulen ein regelrechtes Hexenprogramm oder Hexentraining. Die Schulbücher werden alle umgestellt von bestimmten Verlagen, vor allem auf das Thema Hexerei und Zauberei. Hexerei und Zauberei wird verherrlicht. Die Hexen sind gute Hexen und Hexerei und Zauberei sind gute Sachen. Es wird zwar auch gesagt, dass Hexen böse sind, aber im Prinzip sollen die Kinder eben Sympathien für das Hexentum entwickeln. In diesem Zusammenhang sei auf andere Tendenzen verwiesen. Damit zusammenhängend gibt es ein regelrechtes Ekelgrusel- oder auch Angsttraining. Es gibt also regelrechte Projektwochen, wo auf dem Stundenplan von Montag bis Freitags nur und nur Gruseln steht. Die Kinder sollen also die ganze Woche über nur Gruseln lernen. Und wenn man sich fragt, wo kommt denn das wieder her, dann müsste man einfach satanistische Literatur lesen. Dann kennt man die geistigen Grundlagen und Wurzeln. Ja, eine weitere neue Entwicklung ist das kreative Schreiben. Kreatives Schreiben wird in die Schulen zunehmend in Rechtschreibunterricht eingeführt. Und darüber will ich nachher noch etwas sagen. Dann gibt es Praktiken, auf die ich heute gar nicht eingehen kann, wie zum Beispiel Superlearning und Suggestopädie. Dann gibt es neue Entwicklungen in der Pädagogik und Didaktik, wie zum Beispiel NLP und TZI. Das sind jetzt natürlich schwierige Dinge, aber wir sind damit konfrontiert und wenn wir es ernst nehmen mit unseren Kindern, wenn wir sie bewahren und beschützen wollen, dann müssen wir uns leider dem Feind stellen. Wir müssen diese Dinge lernen und Verantwortung übernehmen. NLP steht für neurolinguistisches Programmieren. Sie können das Wort gleich wieder vergessen. Das ist sowieso nur und nur Lüge. Das hat weder was mit Neuronen zu tun, noch etwas mit Linguistik, noch nicht einmal mit Programmieren. Es ist reine Magie. TZI steht für themenzentrierte Interaktion, ist eine neue Entwicklung, die aus Kalifornien kommt, vom Esalen-Institut, von Ruth Cohn entwickelt, aus der Schule der Gestalttherapie, und ist eine hochokkulte Technik. Die Gestalttherapie und Psychodrama, beide Techniken setzen sich an den Hochschulen langsam durch und dürften früher oder später in den Schulen sein. Dann gibt es komplexe Programme. Komplexe Programme sind für mich folgende Programme. Programme, die Elemente, die ich vorher aufgezählt habe, zusammenfassen, zusammenbündeln und unter Umständen auch harmlose Dinge enthalten, und wo man eben nach diesen Elementen zum Teil suchen muss. Und dazu gehören nun vor allem Gesundheitsprogramme. Interessanterweise reißt hier nach meiner Auffassung die Schule eine völlig neue Funktion an sich. Sie kümmert sich um die Gesundheit, jedenfalls so gibt sie vor, während sie sich um die Erziehung ja kaum noch kümmert. Und so entstehen immer neue Gesundheitsprogramme. Vorreiter ist das Programm Klasse 2000. Dazu gibt es hier auch ein Papier, wer sich da näher einlesen möchte. Dann gehören eng dazu die Suchtpräventionsprogramme. Die Schule möchte vermeiden, dass unsere Kinder süchtig werden. Es ist schon merkwürdig, wenn man den realen Anteil der Suchtkranken an der Gesamtbevölkerung sich ansieht, dann dürfte das ein Minderproblem sein. Und hier wird ein kleines Problem, in meinen Augen, nachrangiges Problem, zum Vorwand erhoben, bestimmte Programme in die Welt zu setzen, die letztlich hochokkulte Praktiken enthalten. Das Gleiche gilt für die Gewaltpräventionsprogramme. Gewaltpräventionsprogramme sollen eben der Gewaltentwicklung bei Kindern und Jugendlichen vorbeugen. Alle Kinder müssen daran teilnehmen, egal ob sie ein gutes Elternhaus haben oder kein Elternhaus, ob sie eine gute oder gar keine Erziehung erhalten. Alle Kinder müssen sich diesen Praktiken unterziehen. Das Interessante ist, wenn man eben diese Gewaltpräventionsprogramme sich anguckt, dann kann man eigentlich nur feststellen, dass sie die Kinder zur Gewalt erziehen. Die Mädchen werden veranlasst, zum Beispiel die Jungen zu treten mit ihren Füßen in die Geschlechtsteile, und das sind barbarische Methoden, und diese Methoden werden insbesondere von der Polizei und von Polizistinnen neuerdings in die Schulen gebracht. Dann gibt es die Bewegungsprogramme. Die Kinder sollen nun plötzlich sich mehr und mehr bewegen, angeblich weil sie schlechten Rücken haben und weil sie sich zu wenig bewegen, obwohl ja andererseits gesagt wird, sie seien so unruhig und unkonzentriert. Ich weiß nicht mehr, was nun eigentlich letztlich wahr ist, ob die Bewegungsprogramme die Kinder erst nervös machen sollen, damit sie dann mit Stilleübungen zur Ruhe gebracht werden dürfen oder können. Es wäre hier viel nachzudenken, aber leider kann ich niemanden sehen, der in Deutschland über diese Dinge nachdenkt. Alles wird in der Presse hochgejubelt. Es scheint nur noch eine einzige Jubelpresse zu geben und Jubeljournalisten. Es gibt offensichtlich keinen einzigen kritischen Journalisten mehr in Deutschland. Und leider Gottes gibt es auch kaum noch aufmerksame Christen. Es gibt noch weitere Tendenzen. Von Schweden wird gesagt, dass es, da könnte man das nennen, fast schon Selbstmordprogramme für die Schulen gibt, wo die Kinder mit Hilfe zum Beispiel der Romane von Astrid Lindgren animiert werden, sich zu töten,
und zumindest den Tod als etwas Erstrebenswertes anzusehen. Nun gut, auch in Deutschland habe ich schon davon gehört, dass die Kinder gezwungen werden, die Romane von Astrid Lindgren zu lesen in den Schulen. Und dass Christen, die dagegen sind, dann keine Chance haben, sich da zu wehren. Ja, nun, wenn ich da einen kurzen Überblick gebe, merken Sie schon, dass es unmöglich sein wird, heute alle diese Praktiken im Einzelnen zu analysieren und das zu belegen. Ich möchte deshalb einen anderen Weg gehen, um plausibel zu machen, dass diese Praktiken abzulehnen sind. Und ich möchte alle Anwesenden in die Lage versetzen, in der Zukunft selbst Praktiken zu erkennen, die abzulehnen sind. Und ich möchte die Anwesenden in die Lage versetzen, eine okkulte Praktik als okkulte Praktik zu erkennen. Das heißt, ich möchte zeigen, was eigentlich okkulte Praktiken sind, was okkulte Praktiken auszeichnet. Und dazu möchte ich ein Schaubild vorlegen. Und dieses Schaubild soll Folgendes zeigen, dass wir von einem ganz bestimmten Gedankenmodell ausgehen wollen, wenn wir esoterische oder okkulte Praktiken in den Schulen erkennen wollen. Wir müssen uns an den Gedanken gewöhnen, dass wir in einer neuen Zeit leben und dass in dieser neuen Zeit in der Tat ein neues Paradigma gilt, eine neue Sichtweise der Welt und der Wirklichkeit. Die Esoteriker und die New Ageler wollen uns sagen, es handle sich um ein ganzheitliches Paradigma. Daran ist nichts wahr. Das ist Lüge des Feindes. In Wirklichkeit geht es um ein anderes Paradigma. Und das soll hier anhand von 6 Grundannahmen oder Grundthesen deutlich herausgearbeitet werden. Ich möchte dieses neue Paradigma das T-Paradigma nennen oder transzendentale Paradigma. Dieses geht davon aus, dass es 2 Welten gibt. Wir Christen wissen das, eine sichtbare und eine unsichtbare Welt. Und dass es zweitens in der unsichtbaren Welt unsichtbare Wesen und Mächte gibt mit übernatürlichen Fähigkeiten. Mit übernatürlichen Fähigkeiten. Ich werde das zeigen mit einer weiteren Folie. Und in der unsichtbaren Welt, das wissen wir Christen, wenn wir die Schrift ernst nehmen, gibt es 2 Reiche, das Reich Gottes und das Reich der Finsternis. Und die Schrift empfiehlt uns, gebietet uns nahezu, wir sollen das Reich der Finsternis meiden und wir sollen uns dem Herrn anvertrauen und mit dem Reich Gottes Kontakt aufnehmen. Die 4. Grundannahme ist nicht so naheliegend und den Christen nicht ganz so geläufig. Es ist die Annahme, dass der Mensch ein unsterbliches oder immaterielles Wesen ist, aber der erste Teil ist klar, aber dass dieses Wesen in seinem Körper lebt wie in einem Haus und dass er dieses Haus offensichtlich schon zu Lebzeiten zumindest kurzfristig verlassen kann. Die Esoterik nennt das Astralprojektion oder Astralreise, außerkörperliche Reise oder außerkörperliche Erfahrung. Fünftens, wir müssen von der Annahme ausgehen, dass die Tür zur unsichtbaren Welt zunächst einmal aus guten Gründen vom Herrn fest verschlossen wurde. Und die Schrift sagt uns auch, wir sollen an dieser Tür letztlich nicht rütteln und sie nicht mit Gewalt und nicht nach unserem Willen und nicht zu unserer Zeit öffnen. Die 6. These und Grundannahme lautet, Praktiken, die die Tür zu dieser unsichtbaren Welt öffnen, sind okkulte Praktiken. Oder umgekehrt, okkulte Praktiken öffnen die Tür zu den unsichtbaren Welten und Mächten. Und diese Praktiken, die diese Tür öffnen, denen möchte ich einen Namen geben. Ich möchte sie Doorway-Techniken nennen. Doorway-Techniken, von dem englischen Wort Door her. Das kommt aus dem amerikanischen Schrifttum. Und diesen Begriff sollte man vorläufig, bis wir einen besseren haben, erstmal benutzen. Also Doorway-Techniken können und sollen die Tür zu diesem unsichtbaren Reich öffnen. Aus der Schrift entnehme ich eine weitere Überlegung. Wer nämlich von sich aus die Tür zu diesen unsichtbaren Welten öffnet, öffnet, so meine ich, immer die falsche Tür, nämlich die Tür zum Reich der Finsternis. Damit haben wir diese sechs Grundannahmen hier angedeutet. Und jetzt werden wir, jetzt kommt es offensichtlich darauf an, dass wir diese Techniken kennen. Nicht um sie zu benutzen, sondern um sie zu vermeiden. Um diese Tür, die uns verschlossen sein soll, um diese nicht zu öffnen. Wir können uns vorstellen, dass der Teufel genau das möchte, dass wir diese Tür öffnen, und er verspricht uns allerhand, alle Wunder dieser Welt, verspricht er uns, wenn wir denn nur diese Tür öffnen. Und jetzt möchte ich einige wichtige Doorway-Techniken vorstellen. Ja. So, zu den Techniken, die die Tür zur unsichtbaren Welt öffnen und Kontakte herstellen zu den Mächten der Finsternis, gehören ganz offensichtlich erst einmal die magischen Rituale. Und genau das ist es, was in den Schulen eingeführt wird. Von diesen Ritualen hatte ich gesprochen. Und wenn ich einen weiteren Begriff aus der Psychologie einführen darf, dann möchte ich den Begriff des Settings einführen. Ein Setting, das ist so eine Reihe von Anordnungen oder Anweisungen, die einen ganz bestimmten Effekt hervorbringen. Und magische Rituale haben in der Regel ein ganz bestimmtes Setting. Und das hat mehrere Dimensionen. Die erste Dimension betrifft die Umgebung. Und da ist es ganz interessant, magische Rituale sollen in aller Regel an einem stillen oder ruhigen Ort durchgeführt werden. Der Raum, der Ort soll ruhig sein, und zweitens, er soll in der Regel abgedunkelt sein. Oder es soll nur ein Kerzenlicht entzündet werden. Das ist ein Grundelement magischer Rituale. Ein anderes Grundelement magischer Rituale sind bestimmte rituelle Körperhaltungen. Dazu gehören vor allem die Rückenlage, auf dem Boden zum Beispiel oder halt auf der Couch beim Psychiater. Andere rituelle Körperhaltungen sind bekanntlich der Lotussitz oder der Schneidersitz oder auch die berühmte Gottes- oder Pharaonenhaltung, also das Sitzen mit einem geraden Rücken, kerzengerade Sitzen, das ist also eine ganz bekannte Körperhaltung, die wir in jedem Magiebuch nachlesen können. Ja, zu den rituellen Körperhaltungen gehört in aller Regel die Anweisung, es sich bequem zu machen. Und genau das finden wir immer bei den Anweisungen in der Schule. Dann gehören zu den rituellen Körperhaltungen bestimmte Handhaltungen. Zum Beispiel die Hände nach oben zum Himmel halten und geöffnet halten, als wenn man Energien aus dem Kosmos empfängt. Oder rituelle Fingerhaltungen, zum Beispiel die berühmten Mudras, die Finger zum Kreis schließen. Das können also beliebige Finger sein. Das kommt aus den fernöstlichen Religionen, aus dem Buddhismus, findet sich aber auch im Hinduismus. Ich habe einen Kellner gesprochen in einem indischen Restaurant und ihn gefragt, was bedeutet denn diese Bewegung? Und da meinte er ganz blitzschnell, ja, wenn ich so mache, dann spricht Gott mit mir. Okay, wir wissen also, warum diese Fingerhaltungen eingeführt werden in den Schulen. Dann gehören zu den rituellen Körperhaltungen, wenn man das so sagen darf, rituelle Zungenhaltungen. Dazu gehört zum Beispiel die Zunge an den oberen Gaumen legen. Das müssen unsere Kinder inzwischen in den Schulen lernen. Wenn man nach den Quellen sucht, dann findet man das zum Beispiel in den Meditationstexten vom Dalai Lama. Dann gehören zu den rituellen Körperhaltungen rituelle Augenhaltungen. Wenn ich das, glaube ich, so vorstelle, dann kann man sich das relativ einfach merken. Rituelle Augenhaltungen, dazu gehört vor allem der Blick auf das dritte Auge, auf den Punkt zwischen den Augenbrauen, auf den Punkt an der Nasenwurzel. Aber es gehören auch andere Praktiken dazu, wie zum Beispiel auf die Nasenspitze gucken, in die Ferne gucken oder defokussiert gucken, ein 180-Grad-Blickfeld haben oder aber mit den Augen zu rollen, um Kreis herum. Und genau das macht man natürlich, wenn man die liegende Acht macht, nicht wahr? Und den mit den Augen folgen soll. Genau deswegen wird diese Übung gemacht. Ich habe lange überlegt, warum, was diese Übung bedeutet und habe dann vor 2 Jahren, bevor ich dieses fliederfarbene Papier geschrieben habe, dann aus lauter Verzweiflung meinen Jungen gefragt. Damals war der 9. Und wie aus der Pistole geschossen, sagt er, ist doch ganz klar, Papa, was das bedeutet. Zu den Opfern kann aber auch eine Geste gehören, wie wir aus der Bhagavad Gita, der Heiligen Schrift der Hindus, wissen. Das kann zum Beispiel das würdevolle Entzünden einer Kerze sein. Das kann eine Opfergeste sein. Und viele andere Dinge können Opfercharakter haben. Und ich habe mir aus Holland sagen lassen, dass dort in den Schulen schon regelrechte Opferrituale eingeführt werden, insbesondere integriert in die Umwelterziehung, Opfer an die Bäume, an die Natur und so weiter. Ja, dann kommen wir zur zweiten Kategorie der Dorwe-Techniken. Das sind natürlich vor allem die mentalen Techniken. Diese mentalen Techniken sind die entscheidenden Techniken. Diese Techniken sollen in einen veränderten oder besser gesagt tranceartigen Bewusstseinszustand führen. Sie sollen den Geist zur Ruhe, Stille oder Leere bringen. Den Geist ruhig machen, still machen oder leer machen. Und genau das waren ja die Ziele, die wir vorhin gehört haben, dieser Stille-Übungen. Und Stille ist eben eine ganz bestimmte Technik der geistigen Disziplinierung. Und wenn man sich ganz genau die Heilige Schrift der Hindus anguckt und durchliest und die Kommentare dazu liest, dann wird man feststellen, dass die Hindus davon ausgehen, dass der Geist wie ein Affe ist, dass er ständig umherspringt wie ein Affe von einem Baum zum anderen. Und das ist dem Teufel ein Ärgernis. Er will den Geist unter Kontrolle bringen, er will ihn disziplinieren, er will ihn zur Ruhe bringen, er will ihn still werden lassen und leer machen. Und es spricht alles dafür, dass die Leere oder Stille oder Ruhe des Geistes die Tür öffnet zur anderen transzendenten Welt. Die komplementäre Seite dazu ist die, dass man hier den Verstand abschalten muss, den Verstand und das Denken oder Nachdenken. Das ist also das Ziel dieser mentalen Techniken, Ruhe, Stille oder Leere des Geistes beziehungsweise Abschaltung des Verstandes und des Denkens. Und zu diesem Zweck gibt es ganz verschiedene Techniken, wie sie hier jetzt folgen. 1 bis 7, das sind die wichtigsten. Es gibt, ich
vermute Dutzende von Techniken, die in veränderte Bewusstseinszustände führen. Ich kann also nur die wichtigsten aufzählen, und zwar die, von denen ich glaube, dass sie in die Schulen bereits eindringen und dort schon praktiziert werden. Was Esoteriker in ihren geheimen Zirkeln machen, soll uns heute nicht interessieren. Und das wissen wir zum Teil auch gar nicht. Also, zu den mentalen Techniken, die zur Ruhe und Stille des Geistes führen sollen, gehören vor allem Deprivationstechniken, die erste Kategorie. Hier geht es darum, die Sinneswahrnehmung, die Wahrnehmung der Außenwelt über die 5 Sinneskanäle abzuschalten oder völlig einzuschränken, bis auf eine kleine Kleinigkeit. Also Abschaltung der Sinneswahrnehmung der Außenwelt oder halt extreme Einschränkung der Sinneswahrnehmung. In der fernöstlichen Literatur heißt das die 5 Tore zur Außenwelt, die 5 Tore der Sinneswahrnehmung zu schließen. So die wörtliche Formulierung in den Heiligen Schriften des Fernen Ostens. Zu den mentalen Techniken, die in veränderte Bewusstseinszustände führen, gehören nun aber, und das mag überraschen und schockieren zugleich, gehören dann vor allem die Entspannungs- und Atemtechniken. Das mag in der Tat einige überraschen, vielleicht einige sogar schockieren, aber wenn man die Literatur aufmerksam studiert, wirklich aufmerksam und umfassend, dann muss man diesen Eindruck gewinnen. Entspannungs- und Atemtechniken sind Techniken der Trance-Induktion, sie sind Trance- und Dove-Techniken. Und dazu gehören das autogene Training, die progressive Muskelentspannung und alle möglichen Atemtechniken, die Kinder in den Schulen einstudieren sollen. Und zu diesen Atemtechniken gehören ganz, ganz viele Techniken, wie zum Beispiel den Atem beobachten, den Atem kontrollieren, den Atem verlangsamen, den Atem vertiefen, den Atem beschleunigen, hyperventilieren, den Atem anhalten, den Atem durch die Nase ziehen, durch den linken Nasenflügel, durch den rechten Nasenflügel, in die Lungen hineinziehen, in den Bauch hineinziehen. Es gibt so viele Atemtechniken. Auf alle Fälle kann man eins sagen, wenn man ihnen sagt, sie würden falsch atmen, nämlich zu flach, und sie sollten nun endlich tief und in den Bauch hineinatmen lernen, dann ist das Verführung, dann ist das okkulte Verführung, dann sollen sie atmen lernen wie die Schamanen, die Magier und die Hexen und Yogis. Und das sollten wir wohl nicht tun. Drittens, zu den mentalen Techniken gehören nun auch Konzentrations- und Wahrnehmungstechniken. Hier finden sich vor allem jene Techniken, die darauf aus sind, den Geist auf einen Punkt zu fixieren, zu fokussieren, zu zentrieren, ja, und zu konzentrieren. Das sind so Formulierungen, die man immer wieder in den Texten dieser neuen Pädagogik findet. Und ich hatte vorhin schon vorgestellt, es gibt da eben die einfachen, die komplexen Wahrnehmungsübungen, die Sinnesparcours und vor allem die virtuellen Realitäten. Viertens, zu den bewusstseinsverändernden Techniken gehören dann auch und vor allem die Visualisierungstechniken und Fantasiereisen. Also, es geht nicht darum, ob man einen Overhead-Projektor benutzt oder nicht oder einen Tafelanschrieb. Das ist alles in Ordnung, aber es geht darum, um es im Extrem zu sagen, darum, bei geschlossenen Augen etwas wahrzunehmen, vor dem inneren Auge, vor dem inneren oder geistigen Auge wahrzunehmen, wie im Kino, wie auf einer Leinwand, wie auf einem mentalen Bildschirm. Das sind magische Techniken und das sind vor allem Trance-Techniken. Das kann man in jedem Hypnose-Lehrbuch nachlesen und das werde ich morgen auch nochmal deutlicher sagen. Fünftens gehören zu den Techniken der Bewusstseinsveränderung vor allem Identifikationstechniken. Hier geht es nicht darum, sich vorzustellen, woanders zu sein, als man ist, sondern sich vorzustellen, etwas anderes zu sein, als man ist.
Da wird den Kindern zum Beispiel gesagt, mach's dir bequem, schließ die Augen und stell dir vor, du seist ein Baum. Du seist eine Wolke, du seist eine Blume, du seist der Regen. Nun, wenn man nachguckt, findet sich diese Meditationsanleitung in den ältesten heiligen Schriften, in der vedischen Literatur, in den Upanishaden zum Beispiel. Dort heißt es Tattvam Asi, das, was du siehst, das bist in Wirklichkeit du. Das zielt darauf ab, dieses Einheitsbewusstsein herzustellen, was auch eine Lüge ist. Die Subjekt und Objekt sind nicht eins, das ist eine Lüge der fernöstlichen Religion. Wir sollen nur den Geist leer machen, darum geht es, damit die Tür geöffnet wird. Also Identifikationstechniken sind die ältesten Techniken, die ältesten Meditations- und dann mit auch Dorwe-Techniken. Dann kommen wir sechstens zu den Rezitationstechniken. Hier geht es darum, dass man eine Silbe, einen Vers, ein Mantra ständig im Geiste oder laut oder halblaut vor sich her sagen soll, wie zum Beispiel das, die angeblich heilige Silbe Om oder Aum ausgesprochen. Es ist auch eine bewusstseinsverändernde Technik. Sie passt zu den Konzentrations- und Wahrnehmungstechniken. Es geht ja dabei darum, sich auf dieses Mantra zu konzentrieren. Gleichzeitig müssen wir hier mit aller Deutlichkeit sagen, dass eben Om ein Name ist für indische Gottheiten. Die Bhagavad Gita nimmt für sich in Anspruch, dass Om für die indische Gottheit Krishna steht. Das heißt, wenn die Kinder in den Schulen und Kindergärten aufgefordert werden, die Silbe Om zu chanten und man behauptet, das sei nur ein sinnloses Wort, dann ist das ebenfalls eine Lüge. Hier werden fernöstliche Gottheiten angerufen. Siebtens, yogische Augentechniken. Auch das dringt in die Schulen ein. Ich kann das nicht belegen heute. In den Rechtschreibunterricht, sie sind Bestandteil der Kinesiologie. Das sind die Augentechniken, wo man eben, wie gesagt, auf den Punkt zwischen den Augenbrauen gucken soll, also leicht schielen soll, die Augen nach oben innen stellen sollen. Wir werden darauf auch morgen noch ein bisschen eingehen. Ja, dann kann ich noch ein bisschen ergänzen. Natürlich gibt es noch andere trance-induzierende Techniken, wie zum Beispiel die Körper- und Massageübungen. Einzelne Körper- und einzelne Massageübungen scheinen diesen Charakter zu haben, dass sie nicht nur die Kinder sexuell stimulieren sollen, sondern auch eben trance-induzierenden Charakter haben. Zu diesen Trance-Techniken gehören selbstverständlich auch Ekstase-Techniken oder auch Drogen. Es gehören aber auch andere Übungen dazu, wie zum Beispiel das Drehen um die eigene Achse, das Kreiseln oder das Schaukeln mit dem Oberkörper, das benutzen die Schamanen. Das Drehen und Kreiseln benutzen bekanntlich die Sufis. In Hannover gibt es im Moment eine Diskussion, ob denn die Derwische in einer christlichen Kirche ihren Derwischtanz aufführen sollen, wobei sie ja kreiseln, um sich eben für ihre Gottheiten zu öffnen. Das ist ganz interessant, diese Diskussion. Immerhin gibt es Unbehagen bei dem Kirchenvorstand, aber die Argumentation ist lächerlich. Keiner sagt, dass es in Wirklichkeit um eine Technik geht, die hier die Tür für dämonische Mächte öffnet. Dann gibt es die Techniken des Fallenlassens im Rahmen der Gruppendynamik. Und bei den Maasais gibt es zum Beispiel Techniken, einfach hochzuspringen, so hoch wie man kann und so lange wie man kann. Also es gibt ganz verschiedene Techniken, um in Trance zu geraten. Zu den Techniken gehören dann auch die Suggestions- und Konfusionstechniken und die Spiegeltechniken. Ich gehe morgen im Rahmen der Hypnose-Thematik näher darauf ein. Wir verlassen das Thema der Dorwe-Techniken und kommen dazu, was ist denn nun, wenn die Tür geöffnet ist? Man hat sich also bemüht, die Tür zu öffnen. Und was passiert denn dann? Da kommen die kooperativen Techniken in Funktionen, also wenn die Tür geöffnet ist, wenn der Kontakt hergestellt ist zu diesen Jenseitsmächten, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie wir mit diesen Mächten operieren und kooperieren können. Wenn die Tür geöffnet ist und wenn der Kontakt hergestellt ist, dann können wir erstens außerkörperliche Reisen, also Astralreisen unternehmen, Reisen in Zeit und Raum. Wir können unseren Körper verlassen, in andere Welten und in andere Zeiten reisen und an andere Orte. Morgen Näheres dazu unter der Thematik Schamanismus. Zweitens, wenn die Tür geöffnet ist, dann können wir diese Mächte umgekehrt in uns hineinnehmen. Wir können sie in unseren Körper hineinnehmen, inkorporieren. Die Bibel spricht hier deutlicher von Besessenheit. Der Unterschied ist nur der, wie diese Dinge genannt werden, die wir da inkorporieren. Die Esoterik spricht von Wesen, von Kräften, von Energien, die inkorporiert oder einverleibt werden. Drittens können wir, wenn die Tür geöffnet ist, mit diesen Welten und Mächten kommunizieren. Und dazu gibt es mehrere Möglichkeiten. Dazu möchte ich eine weitere Folie vorstellen. Also, wenn diese Tür geöffnet ist, dann können wir mit diesen anderen Welten und Mächten kommunizieren und da gibt es offensichtlich unterschiedliche Mittel und Medien der Kommunikation. Zum Beispiel von uns aus können wir diese Mächte ansprechen. Also wir können rein verbal mit ihnen Kontakt aufnehmen, wir können sie ansprechen, anrufen, wir können sie fragen und bitten, wir können aber auch Beschwörungsformeln oder besser auch Suggestionsformeln benutzen, wie zum Beispiel in der Hypnose und Affirmationsformeln. Nicht wahr? Das sind in Wirklichkeit nicht etwa Kommunikationsformen mit dem Unbewussten, wie uns die Psychologie klar machen möchte, sondern Formen der Kommunikation mit transzendenten Mächten. Wir können auch Gedanken senden oder schicken, wir können aber auch Symbole benutzen und jetzt vor allem, wir können Bilder benutzen, um uns an diese Mächte zu wenden. Innere Bilder. Und das, was die Kinder also in den Schulen lernen sollen, dieses Visualisieren, ist nichts anderes als die Einübung in Formen der Kommunikation mit dämonischen Mächten. Das ist nichts und nichts anderes. Die Kinder sollen lernen, klare, deutliche, detaillierte Bilder vor dem inneren geistigen Bildschirm zu formen und die Hexen- und Magie- und schamanische Literatur macht uns klar, dass diese Bilder als Aufträge verstanden werden, die dann ausgeführt werden. Von der anderen Seite. Dann gibt es diesen zweiten Kanal, wenn wir das mal Fernsehkanal nennen, dann gibt es den Radiokanal. Die Kinder sollen lernen, innere Stimmen zu hören, wahrzunehmen, die ihnen etwas ins Ohr flüstern. Drittens können in Trance nun auch Gedanken oder Inspirationen empfangen werden. Viertens gibt es die Möglichkeit, da sind wir ja bei Gefühlen, können Gefühle benutzt werden oder Körperempfindungen, um Botschaften zu empfangen aus dieser anderen Welt. Und da gibt es eben in den Fantasiereisen immer wieder und immer wieder die Frage am Schluss einer Fantasiereise, und was hast du nun gefühlt? Was fühlst du? Wie fühlst du dich jetzt? Die Kinder sollen also lernen, Gefühle bei dieser Fantasiereise, bei dieser Stilleübung zu empfangen und sie dann ernst zu nehmen und auch zu deuten als eine Botschaft.
Natürlich würden uns Psychologen sagen, als eine Botschaft aus dem Unbewussten. Dann gibt es andere Formen, Mittel und Medien der Kommunikation, wie zum Beispiel die Benutzung des Körpers oder der Körperteile. Wir sind jetzt hier und da gibt es auch ganz verschiedene Möglichkeiten, wie zum Beispiel die Hand. Die Hand, und dazu wird das kreative Schreiben eingeführt. Eine Unterabteilung des kreativen Schreibens ist das automatische Schreiben, konkret das spiritistische Schreiben, das Schreiben in Trance. Die Kinder sollen lernen, in Trance zu gehen und in Trance zu schreiben. Das heißt, dämonische Mächte sollen eben die Hand führen und Texte aufs Papier bringen. Die Hand als Mittel und Medium der Tanzkommunikation. Dann können die Finger benutzt werden, zum Beispiel in der Hypnose, indem Finger Signale geben. Wenn sie sich bewegen, als Antwort auf Fragen, können sie entsprechend als Ja oder Nein gedeutet werden. Dann kann die Zunge benutzt werden, zum Beispiel im Sinne des automatischen Sprechens. Dann könnte man Kinder auch, und das passiert bestimmt auch in Kindergärten schon, in Trance veranlassen, automatisch zu malen. Und was da für ein Unfug betrieben wird, das wissen Sie vielleicht aus der Presse. Wenn dann die psychoanalytisch ausgebildeten Erzieherinnen dann einen Strich finden, der länger als 3 mm ist, dann ist das das Glied des Vaters. Und dann kommt die Polizei ins Haus und dann geht ein bestimmter Ablauf kommt in Gang. Und das sind zum Teil verheerende Sachen. Ich weiß nicht, ob Sie den Fall Worms mitbekommen haben in der Presse, wo sich die Großmutter, die ins Gefängnis kam, aufgrund solcher Lügengeschichten der Erzieherin und Sozialpädagogin, wo die sich im Gefängnis sogar das Leben genommen hat, weil alles Lüge war. Und die Staatsanwältinnen und die Richterinnen eine verschworene Gemeinschaft sind, die hier eine Familie fertig gemacht hat. Und am Ende hat sich alles als Lüge herausgestellt. Eine Familie wurde fix und fertig gemacht und in den Wahnsinn getrieben. Ja, es gibt noch mehrere Formen. Der Satan ist pfiffig. Er kann auch die Augen als Instrument benutzen, das im NLP, ich weiß nicht, wer NLP schon mal kennengelernt hat oder Einzelheiten kennt aus dem NLP, da wird auf Augenmuster abgestellt. Da sollen die Lehrer oder die NLP-Therapeuten die Augenstellung des anderen beobachten und sie deuten in einer ganz bestimmten Richtung. Und dann natürlich wird im kinesiologischen Muskeltest der Arm oder Muskel als Mittel und Medium der Kommunikation benutzt. Ja, und sechstens schließlich ganz außen können natürlich Instrumente benutzt werden, wie zum Beispiel das Pendel, die Rute, die Wünschelrute, Gläser und Tische. Ja, wir kommen zurück zu dieser Übersicht. Wir müssen noch sagen, es gibt noch andere Formen. Zum Beispiel dann auch die Form der praktischen Magie. Hier geht es darum, dass die Beteiligten lernen sollen, Jenseitsmächte als Werkzeuge für ihre Zwecke zu benutzen und Magie zu treiben. Dazu gibt es 3 verschiedene Formen, Unterformen. Es kann darum gehen, übernatürliche Fähigkeiten zu mobilisieren, zu aktivieren, freizusetzen. Das sind so alles Formulierungen in den Texten, wie zum Beispiel Hellsehen, Gedanken lesen und so weiter. Ich habe gehört von Eltern, dass eben Lehrer ein regelrechtes Gedankenlesentraining im Mathematikunterricht zum Beispiel durchführen. Man kann übernatürliche Fähigkeiten entwickeln beim Feuerlauf, indem man Schmerzunempfindlichkeit und Unverletzlichkeit induziert in Trance. Und wenn Sie beim Feuerlauf sich das genau mal angucken, da werden ja auch bestimmte Tricks benutzt. Zum Beispiel, okkulte Tricks, nicht etwa Zauber, also technische Tricks. Zum Beispiel, wenn Rattelband, ich weiß nicht, ob Sie diesen Motivationstrainer kennen, wenn Rattelband seine Leute über die glühenden Kohlen führt, dann müssen die Beteiligten immer auf eine geschickte Art und Weise ihre Augen nach oben stellen. Nicht wahr? Diese Augen-Oben-Stellung, die offensichtlich eine Technik ist, die die Tür zur Transzendenz öffnet. So, dann gibt es die Möglichkeit, übernatürliches Wissen zu aktivieren. Dazu dienen dann zum Beispiel so Mathearbeiten der Art, dass also Matheaufgaben gestellt werden und da soll nicht etwa gerechnet werden, sondern es soll mit dem Pendel ausgependelt werden, was die richtige Antwort und Lösung ist. Dann gibt es andere Techniken im Rahmen des Rechtschreibunterrichts. Da sollen, jetzt hören Sie zu, das ist wirklich, wirklich schockierend. Da sollen die Kinder Rechtschreiben lernen und wenn sie sich fragen, ob ein Wort richtig oder falsch geschrieben ist, dann sollen sie in Trance gehen. Dann sollen sie ihren Bauch befragen, nicht ins Lexikon gucken. Und dann sollen sie spüren, ob es im Bauch heiß wird, im Nabelchakra, ne, in einem Chakra-Bereich. Und wenn es warm ist, dann ist das die Antwort, na, woher? Aus dem Unbewussten, aus dem Jenseits. Die Antwort, ob ein Wort richtig oder falsch geschrieben ist. Das wurde auf den Pädagogentagen in Oldenburg vorgestellt und die Lehrer waren sofort Feuer und Flamme und haben das sofort am folgenden in der folgenden Woche in den Schulunterricht eingeführt. Man kann es einfach nicht mehr fassen, was Lehrer heutzutage machen. Ja, dann kann man natürlich auch jemanden veranlassen, das Gefühl zu entwickeln, seine Umwelt und sein Schicksal zu beeinflussen. Da werden die Kinder bei den Stillübungen, Fantasiereisen aufgefordert, zum Beispiel kranken Mitschülern heilende Energien oder heilende Gedanken zu schicken. Also ich mache, wenn ich das jetzt so abstrakt vortrage, dann ist das nur eine Hilfe dafür, das einzuordnen, was alles in den Schulen schon längst überall passiert. Heilende Energien, heilende Gedanken sollen gesendet werden, damit der Mitschüler eben zum Beispiel gesund wird. Aber diese Praktiken kennt man natürlich in anderen Bereichen, auf die wir hier gar nicht heute eingehen können. Zum Beispiel in der Simonton-Krebstherapie wird das eben als Heilungstechnik benutzt. Fünftens kann man, nun wenn die Tür geöffnet ist, auch die umgekehrte Beziehung sich vorstellen und vor allen Dingen, die muss man sich vorstellen, nämlich, dass wir uns diesen Mächten unterwerfen und die uns als Werkzeug benutzen, als Werkzeug und als Medium. Und so heißt es dann in den Stille Übungen, Fantasiereisen ganz häufig. Und dann siehst du eine Gestalt, geh auf diese Gestalt zu, frage sie um Rat, bitte sie. Und dann musst du aber auch ernst nehmen, was sie dir empfohlen hat. Und du musst dich diesem Rat dann auch fügen. Das lässt sich alles an diesen Texten nachlesen. So, das war der Versuch, eine Systematik zu geben, was okkulte Praktiken auszeichnet. Wir haben also kennengelernt, es gibt zwei Klassen von okkulten Praktiken. Es gibt die Praktiken, die erst einmal die Tür öffnen sollen. Und da gibt es eben eine ganz bestimmte Zahl ganz bestimmter Techniken. Und es gibt dann bestimmte Möglichkeiten, wenn diese Tür geöffnet ist, mit diesen Mächten dann zu operieren und zu kooperieren. Nun, wenn man jetzt fragt, wo kommt denn das alles her, dann gibt es für mich beim heutigen Stand der Erkenntnis, gibt es vor allem fünf Wurzeln, fünf geistige Grundlagen der New Age Pädagogik. Das sind erstens der Schamanismus, zweitens die Magie, drittens die fernöstliche Religionen, insbesondere Meditation und Yoga, viertens die Esoterik und fünftens die Hypnose. Das sind die fünf Quellen und Wurzeln dieser neuen Pädagogik. Es mag noch andere geben, sie sind mir nicht bisher aufgefallen, aber es mag auch so sein, dass noch einige demnächst in die Schulen kommen. So, ich komme dann zum Schlussabschnitt. Ich möchte etwas zum Gesamtcharakter dieser neuen Pädagogik sagen. Ich möchte sie insgesamt würdigen bzw. kritisieren. Erstens fällt auf, dass diese neue Pädagogik offensichtlich spirituellen und religiösen Charakter hat. Sie will gar nicht Fachwissen vermitteln, davon hören wir gar nichts, und sie will auch gar nicht erziehen. Sieht man sich die Literatur zur New Age-Pädagogik aufmerksam an, so will sie etwas ganz anderes. Sie will die Kinder mit einem inneren Gott in Verbindung bringen, mit dem Göttlichen, so heißt es in diesen Büchern, mit Geistwesen oder Geisthörern, das wird ganz offen zum Teil gesagt, mit einem höheren oder wahren oder auch inneren Selbst. Sie will das innere oder geistige Auge öffnen, auch das findet man immer wieder. Sie will spirituelle, mystische oder transzendentale Erfahrungen vermitteln und übernatürliche Fähigkeiten, Kräfte und Energien freisetzen, aktivieren oder mobilisieren. Zweitens sieht man sich die New Age-Pädagogik an, so fällt auf, dass sie höchst unwissenschaftlich und zum größten Teil völlig irrational ist. Sie ist schon deshalb unwissenschaftlich, weil es keine wissenschaftlichen Studien gibt, die ihre Wirksamkeit belegen könnten. Behauptet wird ja, dass diese neue Pädagogik die Kinder zur Ruhe bringen soll. Und wenn man sich die Schulen ansieht, so ist es in diesen Schulen, wo diese Praktiken eingeführt wurden, gerade nicht ruhig. Das Gegenteil ist der Fall. In diesen Schulen ist der Teufel los. Da sind die Kinder außer Rand und Band. Und in christlichen Schulen geht es in aller Regel recht viel ruhiger, sittsamer zu als in den öffentlichen Schulen. Und viele ungläubige Eltern erkennen das sehr wohl und schicken inzwischen ihre Kinder auf christliche Schulen. Man kann auch sogar weitergehen und eigentlich sogar behaupten, dass diese neue Pädagogik die Kinder sogar nervös macht, unruhig macht und aggressiv macht. Die New Age-Pädagogik ist auch deshalb irrational, weil sie interessanterweise das Denken und den Verstand abschalten will und nicht etwas schärfen oder schulen möchte. Die meisten Grundlehren und Grundannahmen sind ebenfalls völlig absurd. Zum Beispiel die Annahme, der Arm oder der Muskel oder der Körper sei allwissend und weise, er könnte Fragen beantworten. Oder Gehirnhälften, wie zum Beispiel in der Kinesiologie, könnten an- oder abgeschaltet werden. Gehirnhälften können ab- und angeschaltet werden, so heißt es dort. Und die Lehrer glauben das alles. Und es gibt weitere fragwürdige Grundlehren und Grundannahmen, wie zum Beispiel die, es gebe innere Welten, unbekannte Welten in uns, oder sogar die, dass nun Wesenheiten in uns, in den Tiefen unserer Seele leben und hausen würden. Drittens, die New Age-Pädagogik ist erfahrungsorientiert und handlungsorientiert. Erfahrungsorientiert meint eine neue Akzentverschiebung der Pädagogik. Es wird nicht auf Fachwissen gesetzt, wie zum Beispiel in anderen Kulturen dieser Welt noch, wie zum Beispiel in Afrika, wo die Kinder viel, viel pauken müssen. Hier wird auf Erfahrung, hier wird auf innere, mystische Erfahrung, Gefühlserfahrung gesetzt.
Und sie ist handlungsorientiert, das meint nun vor allem, dass die Kinder nicht etwa mehr nur zuhören dürfen, sondern sie müssen immer und immer gleich mitmachen. Nehmen wir an, eine Lerneinheit über Buddhismus, dagegen kann man als Christ nicht sagen, warum sollte man nicht auch die Grundlehren des Buddhismus kennenlernen. Nein, am Schluss eines handlungsorientierten Unterrichts würde es heißen, und nun setzen wir uns alle hin im Lotussitz, machen diesen hier und legen die Zunge an den Gaumen und machen den Geist leer. Und das ist die neue Dimension der New Age Pädagogik, dass wir nichts mehr nur uns anhören dürfen. Wer in Volkshochschulen geht, in Selbsthilfegruppen und so weiter, wird das wissen. Überall muss man sofort immer gleich mitmachen. Man kann sich kaum noch irgendwo etwas anhören, sich Gedanken machen wochenlang, will ich dieser Praktik eigentlich folgen oder nicht. Viertens, die New Age Pädagogik hat auch eine ganz neue Dimension. Sie ist nämlich hypnoseorientiert. Sie will unsere Kinder immer und immer hypnotisieren, in veränderte, tranceartige Bewusstseinszustände versetzen. Fünftens, die New Age Pädagogik ist, auch das ist neu, ist therapieorientiert. Sie will die Kinder therapieren, was ihr gar nicht zukommt, dieser Schule. Sie will in die Tiefen der Seele eindringen, ins Unbewusste der Kinder vordringen und die Persönlichkeit der Schüler verändern. Sie arbeitet ganz klar mit den gleichen Methoden wie die Psychotherapie. Sechstens, die New Age Pädagogik ist gewaltorientiert. Sie selbst versteht sich als eine sanfte Pädagogik, als eine sanfte Lernmethode, weil sie auf körperliche Züchtigung und auf Strafen verzichtet. In Wirklichkeit aber ist sie in meinen Augen die schlimmste Form der Pädagogik, die man sich vorstellen kann. Sie ist nämlich Gewalt gegen die Seele der Kinder und zwar unwissender, unschuldiger und vor allem wehrloser Kinder. Diese Kinder in der ersten, zweiten Klasse mögen glauben, mit ihnen wird gespielt und in Wirklichkeit werden sie hypnotisiert und therapiert. Siebtens, die New Age Pädagogik ist offensichtlich gesundheitsgefährdend. Sie gefährdet ganz klar das körperliche, geistige und seelische Wohl der Kinder. Sie führt zu Unruhe, Ängsten, Albträumen, Depressionen. Darüber liegen mir viele, viele Briefe vor von Eltern. Es gibt einzelne Hinweise auf Selbstmorde und Einweisungen in die Psychiatrie. Und mich würde auch vor allem interessieren, wie das denn zu den Amokläufen in den Schulen kommt und wie es denn zu den vielen Morddrohungen und Mordanschlägen auf Lehrer kommt. In Amerika, aber auch zunehmend in Deutschland. Ob es denn vielleicht einen Zusammenhang gibt zwischen diesen neuen Praktiken und diesen Erscheinungsformen. Aus biblischer Sicht muss man wohl sagen, dass diese neue Pädagogik offensichtlich besessen machen kann und dass unsere Kinder höchst gefährdet sind. Achtens, die New Age Pädagogik ist ganz offensichtlich antichristlich und okkult. Sie verstößt eindeutig gegen den christlichen Glauben und das Wort Gottes. Sie verstrickt unsere Kinder in Aberglauben, Götzendienst, Magie, Hexerei und Zauberei. Sie will unsere Kinder mit den Mächten der Finsternis in Kontakt bringen und sogar zu gehorsamen Werkzeugen innerer oder besser sogar jenseitiger Lehrer machen. Ein Pädagogikprofessor in Flensburg spricht ganz klar von inneren Lehrern, die die Kinder haben sollen. Neuntens, die New Age Pädagogik hat missionarischen Charakter. Sie macht beamtete Lehrer zu Missionaren der religiösen Lehren des fernen Ostens, des Hexen- und des Schamanentums. Und zehntens, die New Age Pädagogik ist intolerant und totalitär. Die Berichte zeigen alle, dass die Lehrkräfte, aber auch die Schulbehörden keine Zweifel und keine Kritik zulassen an dieser neuen Pädagogik. Kinder und Jugendliche, die sich diesen Praktiken nicht unterwerfen, werden in der Regel lächerlich gemacht. Sie werden diskriminiert. Sie werden angeschrien, wenn sie die Augen nicht schließen wollen.
werden diffamiert und diskriminiert, obwohl, und das ist das Interessante, in den Büchern selbst steht immer, zwingen sie die Kinder niemals zu diesen Übungen, aber die Lehrkräfte wollen das nicht einsehen. In vielen Fällen werden die Kinder sogar unter Druck gesetzt mit schlechten Noten wegen Leistungsverweigerung sogar. Und das ist für mich fast das Übelste, denn wer verweigert denn hier eigentlich Leistung? Die Schule doch, nicht wahr? Die bietet doch in dieser Zeit kein Wissen an, sie vermittelt kein Fachwissen und sie erzieht auch nicht. Sie verweigert Leistung und die Kinder, die vielleicht sogar auf Leistung pochen, werden wegen Leistungsverweigerung bestraft. Auf Kritik, und das, da gibt es auch viele Hinweise, reagieren die Lehrer alle gereizt. Vielfach hört man von Wutausbrüchen, von falschen Anschuldigungen, von Verleumdungen der Eltern. Und Eltern, die ihre Kinder vor diesen Praktiken schützen wollen, drohen Bußgeldbescheide und der Entzug des Sorgerechtes. Ich habe von derartigen Fällen gehört. In der Schweiz gibt es eine Familie, wo die Kinder konsequent das nicht mitmachen wollen, diese Praktiken. Die Lehrkräfte haben das den Schulbehörden mitgeteilt, die Schulbehörden dem Jugendamt. Das Jugendamt hat die Familie hinbestellt und hat gesagt, wir möchten, dass ihre Kinder diese Praktiken mitmachen. Und wenn nicht, müssen wir ihnen leider das Sorgerecht entziehen und sie müssen in die Psychiatrie. Das ist der Stand der Dinge in einzelnen extremen Fällen. Und ich frage mich, wo das so noch hinführen soll. 11. Die Jeltsch-Pädagogik ist trotzdem rechts- und verfassungswidrig. Sie verletzt nämlich die Persönlichkeits- und Menschenrechte. Sie verstößt auch gegen das Grundrecht auf Glaubens-, Gewissens- und Religionsfreiheit. Der Staat ist verpflichtet, in weltanschaulich-religiösen Fragen neutral zu sein. Er darf nicht bestimmte weltanschauliche Positionen vertreten und den Kindern aufzwingen. Und hier werden eben Kinder gezwungen, die religiösen Praktiken des fernen Ostens, der Schamanen und der Hexen einzuüben. Und sie werden eindeutig hypnotisiert in veränderte Bewusstseinszustände geführt. Und auch das ist eindeutig und unzweifelhaft rechtswidrig. Und trotzdem geschieht es. So, das war's dann. Schönen Dank.
Ja, herzlichen Dank. Ich würde sagen, dass Sie angesichts dieser vielen doch erschütternden Informationen noch gleich Rückfragen stellen können.
Ja, ich hätte mal eine Frage.
Bitte, recht laut.
Sie haben da viele Beispiele genannt und es war wirklich erschütternd und schockierend. Aber ist denn so, dass wir differenzieren zwischen dem ländlichen Raum und dem städtischen Raum? Also ich habe es bei uns in der Grundschule Oberes Enstal schon mehrere Male auf dem Unterricht oder beigesetzt, einmal eine längere Zeit, und ich kann also da nichts feststellen, was Sie hier referiert haben, oder nur ganz, ganz hart gesteckt.
Also, nochmal insgesamt. Ich habe von Trends gesprochen. Es gibt Schulen, die voll diesen Kurs fahren. Zum Beispiel in Hannover, in Langenhagen, gibt es eine Schule, die voll in esoterischer Hand ist. Und es gibt Schulen, die völlig frei davon sind. Aber die vielen Anrufe haben mir gezeigt, dass das mit Stadt-Land offensichtlich nicht viel zu tun hat. Also es gibt da wirklich Mütter, die anrufen und sagen, stellen Sie sich mal vor, auch bei uns auf dem Land ist das jetzt schon so.
Ja. Es kommt auch noch an, ob jetzt, also wir in der Oberhaben zum Beispiel einen gläubigen Religionslehrer.
Ja.
Das ist schon mal ein wiedergeborener Religionslehrer, schon mal viel wert. Und weil Sie gesagt haben, die christlichen Schulen, da ist das alles ganz anders. Da muss man auch vorsichtig sein. Natürlich sind da Vorteile. Aber ich glaube, auch in den christlichen Schulen ist nicht auch nicht alles Gold, was glänzt. Also ich habe es da auch schon einige Fälle und Beispiele gehört. Nicht jetzt in der Kultenbereich, aber sicher, man muss hier, glaube ich, vorsichtig sein, wenn man diese vielen Fakten jetzt, Sie haben richtig gesagt, es können nur Trends sein. Ich meine, also ich kann jetzt bei uns, also in unserer Schule, höchstens mit dem Mandalas, was Sie angesprochen haben, und das verstärkt, Zauberergeschichte und Hexengeschichte, das habe ich auch feststellen und habe mich auch beschwert. Die zwei Dinge habe ich festgestellt, aber sonst ist mir eigentlich fast nichts in der Richtung aufgefallen.
Ja, es ging mir auch einmal darum, Trends anzudeuten und zum anderen schon im Hinblick auf Zukunft sie vorzubereiten. Ne? Wenn Sie dann in 3 Jahren hören, jetzt wird kreatives Schreiben eingeführt, dann sollte es klingeln und dann sollten Sie gucken, was ist denn das wohl. Ne? Und darum geht es vor allem, dass wir wach werden, aufgerüttelt werden und dass wir in die Lage versetzt werden, in Zukunft zu prüfen, was denn dort sich in den Schulen abspielt. Ja?
Ja, ich wollte mal fragen, so wie Sie das jetzt geschildert haben, hat man ja als Eltern oder so überhaupt jetzt keine Chance, jetzt dagegen irgendwie zu intervenieren oder so, wenn jetzt das in so einer Schule gemacht wird und das Kind wird gezwungen, ich will mich jetzt aber dagegen wehren, aber jetzt, dass mein Kind das nicht machen muss, welche Möglichkeiten habe ich denn eigentlich jetzt da entgegenzuwirken?
Ja, das ist eine gute Frage und die Antwort ist schwer, weil mir unterschiedliche Reaktionsmuster bekannt geworden sind. Es gibt Lehrkräfte, die sagen, oh, das habe ich ja gar nicht gewusst. Das tut mir ja so leid, das will ich nie wieder machen. Ne? Das gibt es auch, das ist erfreulich zu hören. Aber es gibt ganz harte Lehrkräfte, die sagen, das ist mir egal, was sie davon halten und ich mache das nun so. Und da kann man bis zu den obersten Behörden gehen, da könnte man bis zu den Ministerinnen gehen. Das ist ja nicht zufällig, dass das jetzt heute alles Kultusministerinnen sind. Die würden das alles unterstützen und abdecken. Und insofern hat man in manchen Bereichen eben gar keine Chance, obwohl man rein rechtlich natürlich jede Chance hätte. Denn ich habe ja angedeutet, natürlich dürfen unsere Kinder nicht hypnotisiert werden in den Schulen. Natürlich dürfen nicht bestimmte religiöse Praktiken den Kindern aufgezwungen werden. Das verstößt eben gegen Recht und Gesetz und gegen Verfassung. Aber wo gibt es denn in Deutschland jemanden, der diese Standhaftigkeit hätte, die diese Familie hatte, die das Kruzifixurteil erkämpft hat in Bayern? Ja, die haben wir doch nicht. Die Christen sind einfach nicht in der Lage oder nicht motiviert, so etwas voranzutreiben auf rechtlicher Ebene. Auf der anderen Seite muss man befürchten, dass es inzwischen einen heimlichen Konsens gibt, wo in den die Richter eingebunden sind, dass hier diese Praktiken sich weltweit durchsetzen sollen.
Wir haben also gute Erfahrungen gemacht, schon lange. In Niedersachsen ist das ja in Anfängen schon lange üblich. Also auch in Gifhorn war es schon vor 15 Jahren, wurden dann einfach Zaubereien und so weiter mit in irgendwelche Sachen mit angebaut und so. Aber wir haben gute Erfahrungen gemacht, eben die Kinder vorher zu sensibilisieren, ihnen zu sagen, was auf sie zukommen kann und ihnen dann zu sagen, sobald du irgendwo von deinem Wissen jetzt unruhiges Gewissen bekommst, sag einfach, du machst nicht mit und wir stehen.